ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Wir haben es schon von Musik. Er sagt, es gibt keine unmusikalischen Menschen. Doch ich würde mal sagen, SWR1 Leutegast Igor Levit fällt das auch ziemlich leicht. Sie sind Pianist. Für Sie gehört Musik immer und überall dazu?
Naja, das klingt wie ein Hobby. Also für mich ist Musik mein Lebensgrund. Einer meiner zwei Lebensgründe.
Und ich habe es gerade schon feststellen dürfen, während der ersten Songs, während Sting jetzt zum Schluss, ein Fingerspiel gehört auch immer dazu. Ich weiß, bei mir zu Hause, ich habe Schlagzeug gelernt, da hat meine Mutter mich dann immer ermahnt, weil es halt auch schon am Essenstisch mit Messer und Gabel ging. Ruhig halten kann man die Finger nicht.
Also ich kann es nicht, aber ich denke da nicht so viel drüber nach. Also häufig liegen die Hände ruhig auf dem Tisch und häufig spielen sie dann Sting mit.
Ist das sind das auch schon Fingerübungen oder
nein.
Ist das, okay.
Nein, das ist einfach intuitives Musikmachen.
Wenn Sie jetzt hier kurz nach 10 bei uns im Studio sitzen, was ist bis hierhin heute schon passiert bei Ihnen in Ihrem Leben?
Ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. Ich habe Kaffee getrunken, ich habe nicht so viel geschlafen und bin hierher gefahren.
Sie hatten gestern ein Konzert in Stuttgart in der Liederhalle und ich habe mal so im Netz dann geguckt. Da gibt es dann Kommentare, ganz kurze, knappe, aber sehr liebevolle und euphorische Bekundungen, dass man zufrieden war mit Ihnen. Wie fällt das von Ihrer Seite aus?
War das guter dürfen Sie mich nie fragen.
Weil das nie ein perfekter Auftritt war.
Kennen Sie diese Fußballer-Interviews, wo man dann schreibt, ja, waren Sie zufrieden heute mit dem Spiel? Das sind so die wirklich schlimmsten Fragen, die man stellen kann direkt danach. Und am nächsten Tag schon mal gar nicht, weil ich habe es eh schon vergessen.
Ich nehme die Frage zurück. Ich habe so ein paar Klischees, die man im Kopf hat beim Musiker. Das heißt, morgens der Wecker, der geht schon mit Musik. Abends hört man auch noch was Schönes zum Einschlafen.
Ich wache normalerweise früher auf, als mein Wecker klingelt. Deswegen klingelt mein Wecker eigentlich nie. Und was aber den Tag angeht, ist es tatsächlich so, wenn ich nicht gerade im Gespräch mit Menschen bin oder ich arbeite selber, höre ich eigentlich den ganzen Tag über Musik. Das stimmt.
Gibt es auch Punkte im Leben, wo es auf gar keinen Fall Musik geben darf?
Nein.
Das ist eine klare Antwort. Warum brauchen wir Musik?
Warum Sie Musik brauchen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber warum ich Musik brauche, kann ich Ihnen beantworten.
Warum kann uns Musik gut tun? Vielleicht so.
Weil sie die Möglichkeit hat und das Potenzial hat, wenn wir uns denn dem öffnen, uns so tief im Innersten zu berühren, so tief, wie kaum ein Wort es kann, wie vielleicht noch ein Mensch kann, mit einer Umarmung, mit einer Geste, mit seinem Dasein. Aber diese Emotionen sind so tief in uns drin, da muss man sich auch für nichts rechtfertigen. Es gehört einzig und allein dir. Und Musik kann einfach alles, muss gar nichts. Und man ist mit seinen Emotionen ganz bei sich. Das ist einfach wundervoll.
Das heißt auch, Musik kann oder gibt auch Halt?
Kann Halt geben.
Ich habe zuletzt, das fand ich ganz spannend, von einem Wissenschaftler gelesen, dass für Kinder die wichtigsten Fächer in der Schule Sport, Kunst, Musik seien, weil die Kreativen ja nun mal die sind, die die Probleme unserer Zeit lösen könnten eher. Gehen Sie damit?
Ich bin kein Wissenschaftler, aber intuitiv würde ich sagen, ja.
Das heißt, Sie sind ja dann auch vielleicht gefragt, ne, als jemand Kreatives, der die Probleme mitlösen könnte.
Inwieweit ich gefragt bin, hängt immer davon ab, wer mich fragt und wie viele fragen. Aber ich glaube schon, dass die am Ende des Tages sind alle miteinander gefragt. Wir sind alle miteinander gefragt. Jeder erfüllt seine ganz eigene Rolle. Künstler erfüllen ihre eigene Rolle. Jeder erfüllt seine Rolle dann für sich. Ich habe häufig diesen einen Satz von Nina Simone im Kopf, die gesagt hat, es ist die Aufgabe des Künstlers, seine Zeit zu reflektieren. Und das ist schon in der heutigen Zeit kompliziert und schwer genug. Aber ich kann mit dem sehr viel anfangen.
Wenn Sie als der größte Künstler seiner Generation bezeichnet werden,
langweilt es mich.
Von der New York Times, gut. Sie kommen aus einer sehr musikalischen Familie oder musikalischen Familie, haben ihren Platz am Klavier relativ früh gefunden. Ich glaube, mit 3 Klavierunterricht gehabt, so der früheste musikalische Moment, der sie eingeprägt hat. Gibt's den?
Nein, ich muss auch sagen, alle, die so mich herum in meinem Leben sind, wissen das von mir. Ich habe es nicht so mit Vergangenheit. Ich habe
lieber nach vorne.
So viele, ja, lieber vor allen Dingen heute. Mein Erinnerungsvermögen ist nicht so ausgeprägt. Aber ich habe sehr früh angefangen zu klimpern und habe nicht aufgehört.
Also ein bisschen zurückschauen Sie ja schon, wenn man sagt, ja, und dann nach Hannover gekommen, da sagen Sie immer, Moment, ich war vorher noch in Dortmund.
Ja, also die erste Anlaufstation, als wir nach Deutschland kamen, Ende 95, war Dortmund. Das ist auch was, worauf ich sehr viel Wert lege.
Warum?
Ach, ich mag es dort sehr, sehr gerne. Ich bin überhaupt sehr gerne in Dortmund und Umgebung. Ich habe dort, jetzt kommt der erste Widerspruch in diesem heutigen Gespräch, ich habe auch schöne Erinnerungen an Dortmund.
Ja, ich gehe nicht drauf ein.
Natürlich nicht. Ich bin da einfach irre gerne. So, Hannover wurde dann natürlich zum Zuhause. Ich war 1996 war das. Ja. Ich hatte eine ganz tolle Klassenlehrerin in Dortmund. Ganz toll. Ich habe in Dortmund im Grunde Deutsch gelernt.
Okay.
Und das in Windeseile.
Und dann ging es nach Hannover. Und ja. Da wurde dann studiert.
Da wurde erstmal die Grundschule besucht.
Selbstverständlich. Aber Sie waren ja, wie war es, musikalisch hochbegabt? Und das wurde schon
dazu haben mich andere erklärt.
Genau. Ja, gut, dass sie sich nicht selber gemeldet haben, das denke ich mir. Aber das haben andere ja schon früh erkannt.
Ja.
Und das wurde gefördert in Hannover.
Das wurde gefördert. In Hannover hat sich innerhalb der Musikhochschule ein Institut, das ist ein Zungenbrecher, Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter gegründet im Jahr 2000. Und das war ein Pionier. Es gab diese Form von Institutionen nicht vorher, dass eine Hochschule dass Professoren an einer Hochschule sich verschrieben haben, der Aufgabe, Jugendliche zu unterrichten, auszubilden, ganzheitlich, nicht nur an ihrem Instrument, sondern auch in musikalischer Theorie, in Geschichte, in Gehörbildung, yada, yada, yada. Und das alles Hand in Hand mit der mit der allgemeinen Schulbildung. Das heißt, das gab es vorher so nicht. Wir konnten mit 13 Jahren in den vier Wänden einer Musikhochschule uns plötzlich wie ein gewisser Teil dieser Welt der Großen und Erwachsenen fühlen. Das war irre toll. Aber da war ich schon 13, also das war dann um einiges später.
Und Sie haben jetzt an dem Haus eine Professur?
Ich habe an dem Haus jetzt eine Professur, an meiner immer noch sehr, sehr heißgeliebten Hochschule.
Was bedeutet Ihnen das?
Unfassbar viel. Es ist der Lehrstuhl meines Lehrers Matti Raikaglio. Viele der Kollegen, die dort sind und der Kolleginnen, kenne ich, seit ich selbst Student war. Einige kenne ich seit meinem 9. Lebensjahr. Ich spüre eine Verbundenheit zu diesem Haus, die geht weit über meine Stelle und Position und irgendwie Aufgabe hinaus. Ich habe bei der Lehrprobe, als ich dann da saß und wir sprachen, wie stellst du dir das eigentlich vor? Damals gesagt, ich kann mir keine andere Hochschule vorstellen, an der ich eine Professur ausfüllen würde. Und an dem Satz hat sich, ich sag mal, nicht so viel geändert.
Das ist schon verrückt, so dieser Werdegang. Ne? Dann, Sie sind als Pianist weltweit gefragt. Sie haben auch unter anderem für den Heidelberger Frühling die Leitung, sind mitverantwortlich dafür. Was verstehe ich unter dem Heidelberger Frühling?
Ein wirklich einzigartig tolles Musikfestival, das sich jedes Jahr erneuert, das es ist ein Festival, mit dem ich seit fast 13 Jahren verbunden bin. Es war eine der, ja, wurde zu einer der wichtigsten Bühnen für mich. Und ich habe über diese 13 Jahre gelernt, auch und vor allen Dingen mit Thorsten Schmidt, dem Festivalintendanten und Gründer, was es bedeutet, was so ein Festival eigentlich sein kann. was es bedeutet, ein Festivalprogramm zu machen. Nicht einfach nur Tourneen einzukaufen, sondern vom Publikum her zu denken. Sagen, wie kommunizierst du mit Publikum? Für wen machst du das eigentlich alles? Sehr, sehr viel, was mich auch heute ausmacht, habe ich vom Heidelberger Frühling und von Thorsten gelernt. Und vom Team. Und vom überhaupt, wie so ein Zusammenspiel funktioniert. Es ist einfach ein sehr, sehr besonderer Ort und ein ziemlich alleinstehendes, einzigartiges Festival. Und dass Thorsten mich vor 2 Jahren gefragt hat, ob ich mir vorstellen könne, mit ihm die künstlerische Leitung zusammenzumachen, war einfach ein ganz, ganz wichtiger, schöner Tag in meinem Leben.
Neben Brahms liebe ich auch Süßkartoffeln. Oder Rosenkohl gehört ins Grundgesetz. Das sind, ich sag mal, eher amüsante Kommentare von Pianist Igor Levit, der weiter zu Gast ist in SWR1, Leute. Sie können also auch mehr als Musik, ne?
Ja, ich hoffe doch. Ja, klar.
Wie hat das angefangen, dass heute in den sozialen Netzwerken fast 300.000 Menschen folgen? Also es ist ja von Interesse anscheinend.
Also kombiniert insgesamt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe 2011 einen Twitter-Account eröffnet. Ich habe irgendwie geschaut, ob es mir gefällt. Habe es nicht so wirklich verstanden. Dann habe ich ein längeres Gespräch darüber geführt mit einem ehemals aktiven Politiker, mit dem ich mich damals ein bisschen angefreundet habe. Und dann habe ich einfach immer mehr und mehr Spaß dran gefunden, ehrlich gesagt. Und das wurde dann so eine intuitive Geschichte. Ich habe Twitter nie begriffen als ein Marketing-Tool, sondern es war vor allen Dingen in den ersten Jahren ein Lernwerkzeug. Ich habe Texte gelesen, die ich sonst nie gesehen hätte. Ich habe mich mit Menschen verbunden, teils wirklich angefreundet. Freundschaften, die bis heute halten.
Also nicht nur in der digitalen Welt?
Nein, nicht nur in der digitalen Welt. Ja, das ging übrigens immer Hand in Hand. Also es gab sowas wie ein getrenntes digitales Leben habe ich nie geführt. Das ist auch ein Konzept, das ich nicht ganz verstehe, was das eigentlich sein soll. Und dann so um 2016, 17 herum veränderte sich das Farbspiel auf Twitter. Es wurde finsterer, es wurde härter, es wurde böser. Ich habe mich auch ein Stück weit davon treiben lassen über die Zeit. Also ich würde schon sagen, dass die US-Wahl 2016 ein echter Bruch war. Und so, aber irgendwie habe ich dann auch weitergemacht und es war schön, dann war es mal nicht schön, dann war es wieder sehr schön, dann war es mal furchtbar, bis es mir dann irgendwann gereicht hat und ich dann knapp ein Jahr lang eigentlich mit dem Ziel nicht mehr zurück, mit der Überzeugung, das war's, den Account deaktiviert habe.
Das war ja schon nachdem Twitter von Elon Musk
zu X gemacht wurde. Das war kurze Zeit später, aber der Musk-Kauf war dann einer von vielen, vielen Gründen, aber es war überhaupt nicht der wichtigste.
Was ist das für ein Instrument für Sie?
Twitter?
Ja, überhaupt zu kommentieren, ob kurz und knapp oder ausführlicher.
Also erstens macht es mir einfach Spaß. So, ich bin jetzt dann doch älter geworden und habe auch doch irgendwie gewisse Dinge verändert, auch in mir und auch meine Sichtweise auf viele Sachen. Twitter ist für mich kein Debattenwerkzeug mehr. Ich hatte schon früher das Gefühl, und ich würde fast sagen eine Art Hybris, zu glauben, du kannst etwas damit bewirken. Gar nichts kannst du damit bewirken. Das ist dafür, das funktioniert, also in meinen Augen funktioniert es dafür einfach nicht mehr. Leute diskutieren nicht, die ballern einfach nur aufeinander drauf und wenn sie diskutieren, diskutieren sie nur übereinander und nicht miteinander. Und es entstehen Bubbles. Ich habe per se erstmal gar nichts gegen Bubbles. Ja, ich habe mit einer Bekannten von mir, diese Wienerin, darüber lange diskutiert, was alle regen sich über Bubbles auf, was anderes waren denn früher Kaffeehäuser. Nicht wahr? Das haben sich oder der alte jüdische Witz über Korn, der auf einer einsamen Insel strandet und nach Jahrzehnten gerettet wird. Und sein Retter fragt ihn, sagen Sie mal, Sie haben hier eine Synagoge gebaut, dann haben Sie noch eine gebaut, warum aber sind noch alleine? Warum sind hier zwei Synagogen? Und dann sagt Korn, naja, das ist meine Synagoge und da würde ich nie hingehen. Nicht wahr? Das Konzept ist uralt. Aber Was Twitter für mich vor allen Dingen heute ist, ist, wenn ich Spaß dran habe, nutze ich es. Und wenn nicht, lösche ich es wieder. Ich habe keinerlei Emotionen mehr dazu.
Sie haben gerade schon gesagt, es gab den Bruch, aber Sie sind zurückgekehrt.
Ich bin zurückgekehrt, zurückgekehrt klingt wieder so pathetisch.
Sie machen wieder mit.
Ich mache wieder mit. Ich saß im Café, das war kurz, das wird Ende Oktober gewesen sein, vergangenen Jahres. Ich war ja die ersten 2,5, fast 3 Wochen nach dem 7. Oktober auf Tour. Ich war im Grunde die ganze Zeit alleine, was wirklich schlimm war. Und dann war ich wieder in Berlin, habe eine Freundin von mir getroffen auf ein Café und habe an dem Tag gedacht, mir ist danach gerade die israelische Nationalhymne zu spielen. Und dann hat mein Freund Kowalski das aufgenommen und ich habe es einfach gepostet und geschrieben, for my people. Also das war irgendwie pure Intuition und seitdem bin ich da eben wieder. Aber an manchen Tagen habe ich Lust mit Kasim und Masala zu schreiben und dann einigen lösche ich das Ding wieder. Also das, wie gesagt, ich spüre keine Identifikation mehr mit der Plattform, wie es früher ohne jeden Zweifel der Fall war.
Was darf Kunst? Diese Frage ist schon das ein oder andere Mal diskutiert worden. Mir geht es in SWRs Leute mit dem Top-Pianisten Igor Levit eher darum, was sollte oder vielleicht auch was muss Kunst? Ihnen hört man zu. Wir haben gerade schon gesagt, Kommentierungen liegen Ihnen am Herzen, aber weil es Spaß macht. Sie nutzen also diese Plattform. Ist Ihnen das, um Ihre Botschaften anzubringen, ein Anliegen, eine Verpflichtung?
Es ist meine Verpflichtung, aber die Frage, die Sie gerade, also ich spüre es als meine Verpflichtung, aber um die Frage sofort abzuräumen, ist, was muss oder soll Kunst? Kunst muss und soll gar nichts. Sie kann sehr, sehr viel, aber sie muss überhaupt gar nichts. Wir können nicht über Freiheit der Kunst reden und im nächsten Satz sagen, was sie alles können und machen muss. So funktioniert das nicht.
Sie sagen aber ja auch, Sie seien davon überzeugt, dass sich das Pianistendasein Sie nicht aus der Verantwortung befreit, Bürger zu sein.
Also, aber merken Sie selber, ne? Da geht es um mich.
Das ist
nicht um die Kunst. Das ist mein Bild von mir.
Das könnte ja auch sein, dass es die Erwartung, Ihre Erwartung ist an Kolleginnen und Kollegen.
Ich wähle meine Worte mit Bedacht und spreche über mich und nicht über die Erwartung an andere. Ich kann andere kritisieren für ihre Entscheidungen.
Haben Sie auch
was
schon
getan. Aber nicht bedeutet, dass die anderen ihre Entscheidungen nicht treffen dürfen. Also wo kommen wir da hin? Und ich deswegen, ich mag Individualismus schon ganz gerne, aber dazu gehört die Entscheidung und die Konsequenzen über die Entscheidung.
Konsequenzen sind dann auch bei Kommentaren zum Beispiel, dass man sich gefallen lassen müsste als Pianist, wenn jemand schreibt, hau in die Tasten, aber halt sonst die Klappe?
Also ich meine, was so ein Satz ist an Harmlosigkeit nicht zu überbieten.
So, was gibt's denn sonst? Was für Reaktionen erleben Sie?
Von toll bis Fresse, bis hau ab, bis wir entsorgen dich, bis wir schießen dich von der Bühne, bis du langweilst mich. Also das Repertoire ist sehr breit. Nicht wahr? Aber nochmal, bis zu dem Moment, wo es nicht klar justiziabel wird, muss ich sagen, das ist der Preis und ist ein Preis, den ich sehr, sehr gerne zahle, einer offenen Gesellschaft, dass jeder erstmal kann. Und dann, wenn es sein muss, wird er die Konsequenzen dafür tragen.
Aber wir entsorgen dich.
Ja.
Das trifft einen ja trotzdem.
Ja, klar trifft es mich, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt per Gesetz verbieten, dass jemand nicht sein Handy in die Hand nimmt und das schreibt und auf den Knopf drückt? Wie soll denn das funktionieren? Wie stellen Sie sich das vor? Das ist naiv. Wir leben in einer freien Demokratie. Es gibt kein absolutes Sicherheitsversprechen. Es kann es nicht geben. Es gibt auch kein absolutes, du wirst dich nie ärgern und nie verletzt sein Versprechen. Wer das fordert, dieses absolute Sicherheitsversprechen fordert, vor dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Natürlich trifft mich das. Und es macht mich irre wütend. Und ja, in manchen Fällen gefährdet es ganz konkret mein Leben. Und trotzdem, was soll ich dann anderes machen, als damit umzugehen?
Aber wie? Also wenn ich...
Wenn jemand mein Leben gefährdet, kriegt dieser aber sowas von einer Anzeige mitten zwischen die Augen, dass der schneller, so schnell kann der gar nicht gucken. Ich nutze die Instrumente. Diese Gesellschaft gibt mir ja Instrumente, um mich zu wehren. Ich bin nicht wehrlos, aber ich lebe nicht im Minority Report. Ich kann nicht, bevor jemand die Entscheidung getroffen hat, dafür sorgen, dass er sie nicht trifft. Das ist eine Dystopie, in der ich nicht leben will. Das wäre wirklich schlimm. Und dann, wenn es sein muss, kriegt er eine Anzeige. Wenn es mir Spaß macht, kommentiere ich dagegen und manchmal blockiere ich es weg und manche werden nicht einmal ignoriert. Also das, welche Antwort erwarten Sie jetzt von mir? Was soll ich denn machen?
Ich frage mich nur, Sie sagen selber, dass...
Kein Demokratiefördergesetz wird dafür sorgen, dass diese Arschgeige, die da auf der anderen Seite sitzt, pardon my French, das dann nicht schreibt. Das wird nicht passieren. Also muss man eben damit umgehen.
Sie sagen, das Inspirierendste ist der Alltag. Das gehört halt zum Alltag dazu. Das aber abzuschütteln, bevor man auf die Bühne geht.
Das muss ich nicht abschütteln, das nehme ich mit.
Wie schwer fällt denn dann bei dem ein oder anderen Thema
des Alltags? Weder schwerer noch leichter. Ich nehme dann die Wut mit und dann ist das so. Das ist, ich gehe doch nicht auf die Bühne und wünsche mir eine Auszeit. Also so funktioniere ich nicht. Ich gehe auf die Bühne und verarbeite das, was einfach in mir ist.
Und da ist eine Menge, merke ich.
Und da ist eine ganze Menge. Aber ich wirklich, wir müssen, ihr müsst wirklich, nicht Anwesende, nicht eingeschlossen, müsst wirklich von dem Ross runter, dass man alles jeden Dreck, der da einem theoretisch zustoßen kann, per Gesetz und Verordnung vermeidbar, noch viel besser, verbietbar wäre. So funktioniert das einfach nicht.
Wir kommen zu einem etwas schwereren Thema. 1200 Tote werden geschätzt, hat der Terrorangriff der Hamas auf Israel im vergangenen Jahr gebracht. Eine unfassbare Zahl. Welche Erinnerungen haben Sie an den 7. Oktober?
Am 7. Oktober saß ich bei einem Freund zu Hause und wir haben die ersten Stunden live im Fernsehen verfolgt. Es war ja vollkommen unklar, was da eigentlich passiert. Und die Größenordnung dieses katastrophalen Momentes war ja überhaupt gar nicht absehbar. Ich bin am nächsten Tag nach Los Angeles geflogen und habe einfach im Flieger live verfolgt, was da passiert. Und dann die kommenden Tage, die ich alleine verbracht habe, mit im Grunde genommen auf Tour, die Erinnerung, ja, sind sehr lebendig. Das war und ist bis heute einer der traumatischsten, ich sag jetzt mal, nicht Tage, aber Momente sicherlich meines bisherigen Lebens.
Auf die Bühne zu gehen in diesen Tagen?
Ist vollkommen egal.
Sie haben
also funktioniert. Ich hab funktioniert, ich habe es mitgenommen, ich habe es auch sehr, ich weiß nicht, ich war mit beim Los Angeles Philharmonic Orchestra und mit der ganz wunderbaren Elim Chan, sie hat dirigiert, wir haben Gershwin gespielt, Gershwins Klavierkonzert und es gab ein Gespräch auf der Bühne vor Publikum und da habe ich dem Publikum gesagt, seht es mir nach, aber alles, was ich gerade im Kopf nicht habe, ist das Gershwin-Konzert und bin natürlich nur auf Verständnis gestoßen. Es waren wunderschöne Konzerte, aber ich hatte die ersten 2-3 Wochen beinahe Wortfindungsstörung in der Zeit.
Sie sind relativ früh, nach dem 7. Oktober, haben Sie sich auf den Weg gemacht nach Israel.
War der erste Künstler international, der dahin geflogen ist, glaube ich, ja.
Aber nicht auf Konzertreise, sondern Sie haben gesagt, Sie wollen da sein, ohne jeglichen Plan.
Ich habe einen Flug gebucht, ich habe ein Hotel gebucht und hatte keinen Plan. Aber ich wollte dahin. Ich war 8 Jahre nicht in dem Land. Es ist nicht so, dass ich eine ja, täglich gelebte enge Bindung zu Israel gehabt habe vorher. Oder noch immer habe auf eine Art. Aber es verspürte eine sehr starke innere Dringlichkeit. Bauchgefühl.
Und was konnten Sie dann tun?
Ich habe dann mit Freunden dort kommuniziert und wir haben organisiert, dass ich in ein Krankenhaus gegangen bin und dort für Verwundete gespielt habe. Ich habe für Familien gespielt, für Menschen gespielt, derer Familienangehörige entführt wurden, einige noch immer entführt sind, einige mittlerweile tot sind. Ich bin ja dann kurze Zeit später nochmal nach Israel geflogen, habe dann in Altersheimen gespielt, teils für Menschen, die nicht nur den Holocaust überlebt haben, sondern jetzt in einem sehr, sehr hohen Alter auf den letzten Metern ihres Lebens nochmal das überleben mussten. Ich meine, es erfüllt mich mit einer beinahe Scham, diesen Menschen überhaupt in die Augen zu schauen. Und es hat mich wirklich fast gerissen, als ich da war. Und ich bin dann in noch ein anderes Altersheim gegangen, habe da gespielt, habe einmal ein Sonderkonzert gespielt mit meinen Freunden vom Israel Philharmonic Orchestra. Aber das war nicht der Hauptgrund, dahin zu reisen. Der Hauptgrund war eine einzig und allein Emotion. Ich wollte dorthin.
Was haben die Menschen Ihnen gegeben? Also mit was für Eindrücken, die bleiben, sind Sie zurückgekommen?
Ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und ein Gefühl von, ich weiß noch nicht genau, worin das münden wird, aber ein Gefühl von, mein Leben ist ab jetzt ein anderes, als es vorher war. Und auch die Auseinandersetzung mit meiner eigenen jüdischen Identität ist ab jetzt eine andere, als sie vorher war. Wohin und zu was das führt, zu was das führen wird, das verhandle ich noch mit mir.
SWR1 Leutegast Igor Levit ist enttäuscht von Deutschland. Sie als Jude haben nach dem Angriff der Hamas auf Israel die Empathie im Land vermisst und sagten damals, ich fühle mich so allein wie noch nie. Das war eine Reaktion relativ früh nach der Gräueltat. Hat sich das gebessert?
Es hat sich weiterentwickelt, ja.
In welche Richtung?
Naja, ich meine, erstens geht es mir zwar noch immer grundlegend schlecht, aber doch nicht so finster wie zu dem Zeitpunkt des Interviews, auf das Sie gerade anspielen. Ich sehe, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen sich zeigen, auf der Straße zeigen. Ich sehe, dass sie sich engagiert zeigen. Einerseits vollkommen ironiefrei freue ich mich darüber. Gleichzeitig frage ich mich, wo ein Großteil dieser Menschen war, als es um Solidarität mit dem jüdischen Volk ging. Und bevor jetzt gleich die ersten Kommentare reintrudeln.
Gehen wir später noch drauf ein.
Ich spreche auch von einer Zeit, wo es noch nicht mal einen militärischen Gegenangriff gab. Wissen Sie, ich bin schon der Meinung, dass beinahe gar nichts im Leben 1 oder 0 ist. Fast alles ist irgendwie grau. Fast alles ist kompliziert. Und man kann Dinge so oder so sehen. Es ist Absolutismus. Ich habe ein bisschen Angst vor Menschen, die an Absolutismen glauben. Der 7. Oktober war 1 oder 0. Was am 7. Oktober geschah, war schwarz oder weiß. Und es vergingen nicht viele Stunden, da kamen schon die ersten, der Akt geschah nicht im luftleeren Raum, Kommentare. Die Pilze aus der Erde schossen die hoch. Teils von Menschen, die ich kenne, teils von Menschen, denen ich mich bis exakt zu dem Zeitpunkt nahe gefühlt habe. Nicht nur, ich will nicht pauschalisieren, aber auch. Und in dieser Zeit geschah auf den deutschen Straßen, zumindest was Geste von jenen angeht, die ich zur demokratischen, zum Teil der Demokratie glaubenden Gesellschaft zählen würde, im Grunde genommen gar nichts. Es gab eine Kundgebung am Brandenburger Tor, da waren gefühlt, ich habe keine Zahlen, mehrheitlich Menschen da, Altersdurchschnitt 55 plus. Mhm. Es gab eine groß angekündigte und wirklich traurig klein ausgefallene Demonstration auf der Straße des 17. Juni. Es gab immer mal wieder versprengt hier und da ein paar hundert Leute. Ich habe vor einer Gruppe von 80 bis 90 traurigen, alleingelassenen jüdischen Studenten gesprochen in Berlin. Aber wo war die große... Wo waren Bilder von Großdemonstrationen? Sie waren einfach nicht da. Und in dem Moment ist in mir, ehrlich gesagt, auch etwas kaputt gegangen, was bis heute kaputt geblieben ist. Es ist nämlich das vielleicht etwas naive, unbedingte Vertrauen in Bewegungen und ins Laufen unter einer Flagge.
Sie haben ja auch den Vergleich zum russischen Angriffskrieg vor 2 Jahren auf die Ukraine angestellt, dass es da relativ schnell pro-ukrainische Demonstrationen gab. Es gab
Gott sei Dank.
Ganz genau. Und es gab ja jetzt auch seit ein paar Wochen, gibt es ja Demonstrationen in Deutschland für Demokratie gegen Rechtsextremismus.
Ich würde mich übrigens freuen, wenn Sie sich gegen Rechtsextremismus nennen würden. Tun Sie aber häufig nicht.
Gab es allerdings aufgrund eines Geheimtreffens radikaler Rechter. Also der Grund dafür ist ja ein anderer gewesen. Ist das zusätzlich enttäuschend für Sie?
Nein, ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht auf dem Markt und wiege ab, wie viel Gramm Fisch ich kaufe und wie viel Gramm Fleisch. Ich finde es gut, dass das geschieht. Das sage ich ohne jeden Groll. Mhm. Und dann gibt es eben die andere Seite der Medaille, nicht wahr? Und schauen Sie, seit diesem 7. Oktober plus 3 Wochen, weil bis dahin hatte ich einfach keinerlei Worte, ich konnte überhaupt nicht kommunizieren, habe ich bewusst mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen nie über Nahost gesprochen. Nahost ist, außer dem, was am 7. Oktober passiert ist, vor allen Dingen ungeheuer vielschichtig und kompliziert. Ich bin nicht, ich habe das schon mal gesagt, ich wiederhole das nochmal, ich bin nicht Absolvent der großen TikTok-Universität und gehe angereichert mit diesem Wissen nach draußen und spuck irgendwelches Halbwissen raus. Ich spreche ungern über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich spreche immer und immer wieder über mein Leben als Jude in diesem Land, was mein Zuhause ist. Ist schon kompliziert genug. Und sehr, sehr vieles hier ist sehr, sehr gut. Und sehr, sehr viele Menschen hier sind ganz toll. Und was dann passiert, und das ist wirklich, auf Englisch würde ich sagen, infuriating, ist, dass es Menschen gibt, und da ich ehrlich gesagt nicht mit Rechtsextremisten rede, muss ich leider sagen, auch von linker Seite, die dann jemanden wie mich, und das geschieht auch bei anderen, ich führe diese Gespräche häufig, die einen dann in Haft nehmen und sagen, ja, aber Israel. Also ich bin kein Israeli. Ich bin Jude in Deutschland. Und dieses in Haft nehmen ist sehr, sehr häufig einfach nichts anderes als purer Antisemitismus. In manchen Fällen ist es einfach totale Dummheit, in manchen Fällen ist es einfach gemein. Aber du gehst ja nicht, diese Menschen gehen nicht mit dir ins Gespräch. Sie schieben dich in eine Schublade. Und ich habe gerade den Begriff links benutzt. Mein Stuhl hat sich nicht verändert. Ich halte mich immer noch, ich würde sagen, ohne jeden Zweifel auf die Frage, siehst du dich links? Ja, selbstverständlich sehe ich mich, ich würde mal sagen, links der Mitte. Ich sitze auf demselben Stuhl wie vor dem 7. Oktober auch. Aber ich muss leider feststellen, dass es gewisse Menschen gibt, die die Universalität von Mitmenschlichkeit zwar propagiert haben, viele Jahre, Aber wenn es dann um Solidarität mit dem jüdischen Volk ging, dann anfangen, häufig ziemlich halbklug über Definitionsfragen zu diskutieren. Ja, ist es denn, was ist jetzt Antisemitismus? Das ist schon ziemlich, ziemlich schmerzhaft.
Nach dem abscheulichen Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober hat SWRs Leutegast Igor Levit im November einen Kulturabend auf die Beine gestellt, gegen das Schweigen, gegen Antisemitismus, auch um vielleicht die ein oder andere Künstlerin, den ein oder anderen Künstler so ein bisschen an die Hand zu nehmen, um...
Nein, ich musste niemanden an die Hand nehmen. Das Michel Friedmann und ich und das Berliner Ensemble haben das ja gemeinsam gemacht. Es war nicht, es gab in Hamburg zwei Veranstaltungen dieser Art vorher, aber in Berlin gab es keine. Und anderswo, glaube ich, in der Größenordnung auch nicht. Nein, wir mussten nur SMS schreiben, die Leute kamen schon von selbst. Und da musste auch nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ich sah gar keine und das war sehr schön. Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Und es war nur der erste von vielen, die folgen werden.
Das wollte ich gerade sagen. Das Gleiche hat es dann noch jetzt vor...
In Neubrandenburg, genau, in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Und ich habe, wie so oft, bin halt am Ende auch nur ein Mann. Ich mache erst und denke dann drüber nach. habe dann irgendwann nach dem... Im BE noch, im Berliner Ensemble, nach dem Auftritt gesagt, ich werde jetzt in jedem Bundesland solche Veranstaltungen initiieren und durchführen. Und dazu stehe ich.
Wann sind Sie in Baden-Württemberg, damit man den Termin festhalten kann?
An den Terminen arbeiten wir und an Orten auch. Aber seien Sie sicher, dass da geht gerade ein nicht unwesentlicher Teil meiner Tage drauf.
Das kann ich mir vorstellen. Und der Betrieb, Ihr normaler Plan, der muss ja auch abgearbeitet werden.
Der geht parallel so weiter, ja.
Trotzdem wollte ich, weil ich gerade die Formulierung hatte, jemanden an die Hand zu nehmen. Mir kam es so vor, Sie haben es ja auch relativ deutlich gemacht, dass Sie sich gewünscht hätten, dass aus der Kulturbranche es die ein oder andere Stimme gegeben hätte. Jemand, der sich sozusagen dazu äußert.
Das die ein oder andere hat es gegeben.
Aber zu wenige.
Noch einmal. In einer Zeit, also ich meine, über die heutige Zeit zu sprechen, ist zugegeben ein bisschen komplizierter, aber können wir auch gerne machen. Aber in einer Zeit, wo doch die Verhältnisse klar waren, wo es noch nicht einmal einen militärischen Gegenangriff gab, sondern wo es einzig und allein darum ging, dass auf israelischem Boden so viele Juden ermordet, entführt, vergewaltigt, verbrannt, wie was auch immer wurden, eine Zahl so hoch wie nicht mehr seit der Shoah. In dieser Zeit passierte im Großen und Ganzen aus, ich nenne es immer meiner Welt, ich bin vorsichtig mit Pauschalisierung, ich will nicht sagen gar nichts, aber erschreckend wenig, an der Grenze zu gar nichts. Und verglichen mit anderen Krisen, und jetzt mache ich doch mal den elenden Gramm-Vergleich auf dem Markt. Verglichen mit anderen Krisen, wo das öffentliche Vortragen des eigenen Wertekataloges aber ganz, ganz schnell vonstatten ging, geschah hier überhaupt gar nichts. Und ich habe Gespräche ja geführt. Ich habe ja Verantwortliche angerufen. Ich habe gesagt, sag mal, wo bist denn du eigentlich? Und habe dann Vorträge gehalten, wie es sich anfühlt als Jude in Deutschland, auch als Teil dieser, nennen wir es jetzt Kulturwelt, diese Kulturwelt schweigen zu sehen. Gespräche geführt über Bilder auf Straßen in meinem Heimatland, über Zustände in diesem meinem Zuhause. Und als Antwort bekam ich, ja, Israel ist kompliziert. Und das war schon niederschmetternd, weil ich mich schon in dem Moment gefragt habe, ich weiß gar nicht, wie ich diesem Menschen eigentlich in Zukunft noch in die Augen schauen soll. Und da passierte einfach nichts. Und heute passiert hier und wieder was, aber heute geht vor allen Dingen wirklich erschütternd viel Angst rum. Sich überhaupt irgendwie zu positionieren. Sich irgendwie Gesicht zu zeigen. Weil man fürchtet sich vor bösen Kommentaren auf Instagram und Twitter. Lächerlich. Mir fehlen manchmal wirklich die Worte.
Sie nennen Deutschland Ihr Heimatland, Ihr Zuhause, haben eben aber auch schon gesagt, was das langfristig mit Ihnen macht, wie das Land nicht reagiert hat oder reagiert hat, das wissen Sie noch nicht. Den Gedanken, Deutschland zu verlassen, gibt's den?
Den hatte ich, aber den habe ich gerade überhaupt nicht.
Weil Sie auch was anstoßen, bewegen wollen?
Nein, weil ich noch Lust habe, weil ich sehr, sehr große Lust habe, hier zu wirken und weil mir mein Zuhause sehr viel bedeutet. Und meine rote Linie ist nicht angstvoll vor meiner körperlichen Unversehrtheit. Um meine körperliche Unversehrtheit. Ich kann am frühen Morgen nicht so gut Deutsch. Weil, noch einmal, es gibt kein absolutes Sicherheitsversprechen. Aber meine rote Linie ist, wie lange habe ich Lust drauf? Wie lange spüre ich, dass mir dieses Zuhause so viel bedeutet, dass ich hier wirken will? Und diese rote Linie ist aber noch so lange nicht erreicht, dass da mache ich mir gerade überhaupt keine Gedanken drum. Aber ja, in der anfänglichen Zeit im Herbst habe ich mir schon gedacht, wieso lebst du hier eigentlich? Was machst du hier? Das war hart.
Ich habe so ein paar Reaktionen mal gesammelt der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Günther aus Schöneich hat geschrieben, endlich mal ein wohltuend pragmatischer Realist, der sich traut, ein mündiger Mensch mit direkter Sprache zu sein und der hoffentlich wirksam gegen die Empörungsgesellschaft argumentiert. Solche Menschen bräuchten wir in der Politik. Das wäre ein neues Aufgabenfeld dann.
Ja, dream on. Aber danke fürs Kompliment.
Sehr gerne. Steffi Spiegel aus Neustadt schreibt, vielen Dank für den tollen Gast heute Vormittag mit den wirklich guten Ansichten, über die es sich lohnt nachzudenken. Wir hatten eben auch es davon, was kann Musik alles? Und da hat Ingo Zeitler aus Köngen geschrieben, ein Zitat von Victor Hugo, die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.
Dem habe ich sehr wenig hinzuzufügen.
Das ist gut. Viola aus Darmstadt hat geschrieben, ich bin tief beeindruckt, wie bewusst und respektvoll Herr Lewitt seine Worte wählt auf die Dinge und deren tiefere Zusammenhänge schaut. Das Küsschen schicken wir durch die Leitung. Michael Prellwitz meint, der heutige Gast ist eine ziemlich coole Socke. Mein Respekt hat er, total geniale Lebenseinstellung. Und wir brauchen mehr Igors überall, schreibt Stefan Z.
Boah, das ist anstrengend.
Ja, zu viel Lob ist es. Ach so, zu viel Igors ist es. Ja, okay, gut.
Ich Vorsicht bei euren Wünschen.
Wenn die in Erfüllung gehen. Elfi hat einen speziellen musikalischen oder eine spezielle musikalische Frage. Wenn sie ein Lewitt-Konzert besucht, schreibt sie, dann sei sie aktiviert und positiv gespannt. Bei einem Trifonov-Konzert wäre sie tiefenentspannt. Ich versuche, schreibt sie, mir das so zu erklären. Lewitt tanzt mit dem Piano, Trifonov streichelt das Instrument. Mich würde die Meinung von Igor Lewitt dazu interessieren.
Also erstens zur Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer. Trifonov heißt Daniel Trifonov, ist ein unglaublich toller Pianist, ein ganz großartiger Kollege, der einfach in vielerlei Hinsicht seinesgleichen sucht. Einfach ein fantastischer Musiker, den ich noch nie im Klavierabend erlebt habe. Ich habe ihn einmal gehört in Salzburg bei den Festspielen, wo er einen Sänger begleitet hat. Wir beide kommen aus derselben Stadt. Wir sind beide in derselben Stadt geboren. Sind uns, glaube ich, ein einziges Mal kurz begegnet, aber ich, so. Was soll ich sagen? Es ist, erstens freut es mich, dass sie in Konzerte gehen. Fangen wir damit an. Ob ich jetzt mit einem Klavier tanze, ich bin ein wirklich bestialisch schlechter Tänzer. Ich bin ziemlich aktiv auf der Bühne, ja. Das ist Daniel, glaube ich, auch. Und ich wette mit Ihnen, dass es Konzerte geben wird, wo es Ihnen umgekehrt geht. Wo Sie nach einem Konzert von mir rausgehen und tiefenentspannt sind und aus einem Konzert von Daniel rausgehen und wirklich elektrisiert sind. Das ist abendabhängig. Kein Abend gleicht sich dem anderen an.
Tagesform.
Immer Tagesform, und zwar sowohl vom Spieler als auch vom Hörer. Nicht wahr? Und seien Sie offen und bleiben Sie dabei und hören sich viel an. Ich kann nur sagen, was ist die Meinung, wie stehe ich dazu? Kann ich nur sagen, ja, Sie haben recht und wahrscheinlich werden Sie noch sehr, sehr häufig Ihre Meinung ändern und das ist auch richtig gut, das ist auch richtig toll so.
Wenn ich noch eine Frage zur Musik stellen darf, es tauchen ja auch immer wieder klassische Elemente heutzutage in der Popmusik auf. Ist das eigentlich überraschend?
Nein, gesampelt wurde schon viel, also im Hip-Hop wurde sehr, sehr viel auch an klassischen Elementen und Jazz-Elementen integriert. Ich meine, Rick Rubin hat das rauf und runter gemacht, nicht wahr? Und in LL Cool J's großer Zeit war plötzlich die Blues-Gitarre unglaublich wichtig. Also diese Elemente werden immer wieder benutzt, das ist keine Überraschung, das ist... Es ist ein integraler Bestandteil. Ich würde jetzt sagen, den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton etwas modifiziert zitieren, nicht zitieren, aber seine Worte nutzen und sagen, it's music stupid. Also es ist eben Musik, die wir da machen. Und irgendwo kommt Musik ja her. Es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Tradition, der eine baut auf den anderen auf und so weiter und so weiter und so weiter. Ohne die Komponisten des 16. Jahrhunderts, im 17. Jahrhundert, kein Johann Sebastian Bach, kein Mozart, kein Beethoven, kein Haydn, kein Liszt, kein gar nichts, kein Stockhausen, kein Kraftwerk, kein und so weiter. Also wir alles baut aufeinander auf. Am Ende spricht die eine Musik zu dir, die andere Musik nicht, aber it's music stupid. Es ist ein großes Geschenk, dass wir sie haben.
Ego Levit, es sind nicht alle mit uns zufrieden gewesen, muss ich auch zugeben. Wolfgang Steinbach hat geschrieben, jemand anders meinte, dass ich sie in die linke Opferrolle drängen wollte. Ja. Das war gar nicht die Absicht meines Gesprächs. Bei allem Leid, es dreht sich nicht alles um die Israelis. Was den vielen Zivilisten an Leid passiert, ist auch Unrecht. Das ist ein Kommentar, der
was
hier noch reingekommen ist.
Was den vielen Zivilisten an Leid passiert, ist auch ein Drama, ja. Aber wer hat denn je das Gegenteil behauptet? Aber merken Sie, was der Herr gerade macht? Wissen Sie, was er macht? Das ist Quod Erat Demonstrandum. Mhm. Ich versuche hier, wir sprechen hier über dieses Land, das Leben hier, das Leben und die Erfahrungen und die ich hier mache. Und die Antwort ist der Nahe Osten. Und das ist einfach, ich kann sagen ja und dann kann ich sagen, Empathie gleich null. Und dann kann ich sagen, mit Menschen ohne jede Empathie für ihr Gegenüber habe ich ehrlich gesagt großes Mitleid.
Igor Levit, eine Sache noch. Caroline hat geschrieben. Sie hat Karten für die Elbphilharmonie in Hamburg, will ihren Mann damit überraschen und hat sich bedankt für die persönlichen Einsichten, die wir heute bekommen haben. Vielen Dank,
dass Sie... Das ist toll. Ich freue mich, dass Sie nach Hamburg kommen.
Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Danke, hat mich sehr gefreut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.